Willkommen bei All About the Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About the Dress. Eure Fragen, unsere Antworten, Teil 2. Und wieder ist dabei die
Heike.
Genau, die Heike. Ja, ich unterhalte mich so furchtbar gerne mit der Heike. Heike, du bist erfahren, du hast Spaß dran, du hast immer noch das Leuchten in den Augen. Und was man natürlich auch sagen muss, du bist hier in der Nähe, du bist eigentlich direkter Wettbewerb, aber wir betrachten uns eher als Kollegen. Und du bist in Esslingen, ich bin in Stuttgart. Das macht es natürlich auch leichter, uns zu treffen.
Ja, ich würde aber auch kommen, wenn du ein bisschen weiter weg wohnen würdest.
Wenn du in Kiel wärst?
Na, Kiel vielleicht nicht, aber lass uns mal so in meine Frankfurt. Alte Heimat, Kassel.
Würde zu kommen für eine Episode.
Ja.
Super. Alles für unsere Hörer.
Alles
unsere. Wir tun alles. Ja. Okay, also, wir haben Fragen über Instagram eingesammelt. Ich habe versucht, die ein bisschen zu gruppieren und zu clustern. Und heute widmen wir uns dem Thema Laden oder Einkauf vom Brautkleid. Mhm. Jetzt ist das Thema Einkauf vom Brautkleid kein ganz einfaches. Wir haben unterschiedlichste Möglichkeiten, unsere Brautkleider zu ordern und einzukaufen. Messen, Hausmessen, online, was ich ganz furchtbar finde. Da haben wir also auch trefflich schon gejammert drüber in der einen oder anderen Episode. Aber jetzt schauen wir mal, was unsere Kunden, unsere Bräute, unsere Hörer da gerne wissen möchten. Also, da ist die Frage eingetroffen, warum soll ich ein Kleid im Laden kaufen, wenn ich das angebotene Label auch online bestellen kann? Heike, was fällt dir dazu ein?
Es ist kein selbstverständliches Kleidungsstück wie eine Hose, wo du weißt, die und die Form steht mir. Es bedarf sehr viel Fingerspitzengefühl. Eine Beraterin muss wirklich ein gutes, geschultes Auge haben, um dann sagen zu können, was für die jeweilige Figur erstmal, die Anatomie, rein, wenn man es körperliche betrachtet, das Richtige ist. Welches Kleid passt in diese ganze Location rein, in diese Art, wie die Braut feiern möchte. Also wir probieren nicht, wir ziehen nicht nur Kleider an und aus, sondern wir beraten auch und versuchen uns in die Situation hereinzuversetzen, um genau zu sagen, dieses Kleid, da stelle ich mir vor, wie du es beschrieben hast, die Location, wie dein Bräutigam dich gern sehen möchte und. Wir klopfen da verschiedene Faktoren ab und können uns dann so reinversetzen und damit auch sagen, ich glaube, mit diesem Kleid würdest du richtig fahren.
Genau. Und was du jetzt noch nicht erwähnt hast, das ist mein Part, die Emotion.
Ja.
Also ein Brautkleid online zu bestellen, passt vielleicht für einige Menschen. Ich persönlich finde, die Brautkleidauswahl ist ein großer Teil der Hochzeit. Die Hochzeit sind ja nicht nur die 12, 14, 16, 24 Stunden deines Hochzeitstages, sondern die Hochzeit beginnt eigentlich mit dem Antrag und dem Start der Vorbereitungen. Und den Meilensteinen wie Probeessen. Ach, das war bei uns lecker. Ach, hatte ich ein tolles Probeessen. Ich erzähle dir nachher davon. das Brautkleid aussuchen, Blumenschmuck auswählen, Papeterie. Ja. Auch das ist alles die Hochzeit und macht die Hochzeit auch unvergesslich, weil die 14, 16, 18 Stunden sind relativ schnell vorbei. Man muss die Vorbereitung genießen. Ja. Und da finde ich einfach die Brautkleidauswahl wichtig. Also es muss nicht die Junggesellinnen-Abschiedsparty mit den Mädels sein. Da sind wir auch nicht so begeistert davon. Nicht, weil wir nicht gern nette junge Leute kennenlernen und feiern. Im Gegenteil, wir sind nette junge Leute und wir feiern auch gern. Aber die Brautkleidauswahl ist nicht der Moment für eine Party, sondern das ist ein zwar ein emotionaler, aber durchaus auch ein ergebnisorientierter Prozess. Ja. Und weil der ergebnisorientiert ist und trotzdem auch erlebnisorientiert ist, finde ich persönlich einen Online-Kauf schwierig. Es gibt Labels, die ihre Retailer versorgen, Travel zum Beispiel in Kanada. Die habe ich nicht. Finde ich, ist ein schönes Label, aber erstens kommt der Verzollungsprozess dazu. Ja, das finde ich echt anstrengend. Ja. Und das Zweite ist, Da glaubt die Braut, aha, das Kleid kostet da, keine Ahnung, 1000 Dollar oder 1500 Dollar und dann kriegt es den gleichen Preis wie bei euch. Mhm. Nee, wir müssen es hierher schaffen, wir müssen es verzollen und wir haben auch den Aufwand der Beratung. Mhm. Und deswegen ist es nicht immer so, dass man das zum gleichen Preis verkaufen kann, wie es der Hersteller online anbietet.
Und dann musst du auch sagen, wir beraten natürlich auch jetzt nicht nur für den Verkauf, sondern wie
wir stützen die Marke.
Kleid, ja, wir müssen, und wie musst du das Kleid ändern, egal ob du jetzt die Schneiderei im Haus hast oder ob du das extern rausgibst an eine Partnerschneiderin. Wir müssen es so auch vertreten können, auch wenn wir es rausgeben, dass man wirklich die Braut so gut beraten hat und wir müssen wissen, was man dran ändert, weil wir schicken nie eine Braut mit einem Kleid weg, wo wir von vornherein wissen, das geht nicht.
Ja, so ja? ist es. Also und das finde ich auch schwierig.
Ist dann Know-how, also, was gefragt
ja,
ist.
Ja, und dann ist es auch so, weißt du, es gibt auch ein Label, das einen Online-Shop hat und auch Retail, ein anderes Label, möchte ich jetzt nicht sagen, welches das ist. Und da gehen die Bräute dann zu uns oder ich sag mal zu uns, damit meine ich in den Fachhandel
genau.
und nicht jetzt in meinen Laden oder deinen Laden und lassen sich beraten und kaufen es dann, weil es 50 Euro billiger ist im Online-Shop. Und das ist nicht schön, sowas.
Ja.
Also da sage ich mir, Leute, Beratung ist auch was wert. Okay, also warum soll ich ein Kleid im Laden kaufen? Weil du unsere ganze Liebe und Wärme und unser hübsches Ambiente kriegst und unseren leckeren Rosé-Sekt, den ich übrigens auch sehr gerne mag. Ach, das, wobei im Moment sind wir nicht so
wir
gut im Sekt ausschinken.
Nicht,
aber wir geben dann manchmal ein Fläschchen mit oder machen es draußen vor der Tür. Nächste Frage. Oh, das ist eine schöne Frage. Welches Kleid hättest du gern im Laden, kriegst es aber nicht?
Boah, das ist ja ganz schwer.
Weiß. Findest du?
Ja.
Ich habe da eine Antwort drauf. Oscar de la Renta.
Ja, gut, okay.
Das, die, also jetzt, die, ja, also die Kleider sind Ding. Zum Niederknien und die würde ich so furchtbar gerne verkaufen, aber das kann sich kein Mensch leisten.
Ja.
Gut, ich habe ja noch ein Einzelstück von Oscar de la Renta, habe ich auch schon, rede ich auch gerne drüber. Aber zum Beispiel die Paris Hilton hat in einem fantastischen Oscar de la Renta Kleid geheiratet. Ein wunderschönes Kleid, der Gesichtsausdruck war eher verhalten, fand ich. Mhm. Aber das sind einfach traumhafte Kleider. Mhm. Ich hatte übrigens noch mal ein Oscar de la Renta, ein kurzes.
Echt?
Mhm. Das, ach, cool. Das war auch eine spannende Geschichte, habe ich letztens mit meiner ehemaligen Braut, mit der Kirsten, besprochen. Das war eine super spannende Geschichte, erzähle ich dir nachher. Müssen wir uns da in den Episoden wiederholen. Fällt dir noch eins ein, was du wahnsinnig gern hättest, wo du sagst, Mensch, eieiei.
Im Moment ehrlich gesagt nicht, weil ich jetzt gar nicht an diese berühmten Designer gedacht habe, weil ich natürlich dann auch so denke, naja, wenn ich es im Laden habe, ich möchte auch, dass es eine Chance hat, verkauft zu werden. Und diese Designerkleider, es gibt ja ganz tolle Sachen, aber da habe ich jetzt dann nicht die Leute, die, also ich es hat mal niemand gesagt,
Träumen.
Also ich finde auch.
Also du hast schon, alle Kleider, die du im Laden haben möchtest.
Ja, oder manche habe ich halt einfach nicht aus rationalen wirtschaftlichen Gründen.
Ja, das stimmt. Manche kaufe ich auch nicht, obwohl ich sagen würde, oh, das hätte ich so gern.
Man muss ja doch gucken, wo hat man auch die Bräute, die dann kommen.
So sieht's aus. Ne? Dann die Frage, wie viele Kleider hast du in deinem Laden?
Ich sag mal, an die 400 ungefähr.
Also ich so habe schätzungsweise 200 oder 250.
Ja, so circa. Ich hatte jetzt vorher meine Warenbestandsliste mal
angucken. Ja, hätte ich dir sagen sollen. Ne? Aber ich hab dir die Fragen extra nicht gegeben, damit du antwortest, wie es dir gerade in den Sinn kommt.
Also
nicht
so
lang
ungefähr,
rüffeln musst.
Ja.
Dann fand ich auch sehr nett die Frage, haben alle Läden das nötige Fachwissen? Wie erkenne ich das?
Also spannende erste Frage würde ich jetzt sagen, nein.
Nee, das ist auch,
absolut. Fachwissen heißt für mich auch, dass ich mich, entweder habe ich die Ausbildung in einer Richtung.
Habe ich nicht.
Oder ich habe mir lange und gut recherchiert, Fachwissen angeeignet und mit Leuten geredet, die dann wieder vom Fach sind.
Deswegen spreche ich so gern mit dir, weil du gar nicht immer noch dazu.
Nee, ich habe auch nicht
Ja, aber du hast die Ausbildung, du hast Bekleidungstechnik studiert, wenn ich mich recht entsinne. Und bei mir ist es so, ich beobachte das Thema schon lange. Ich finde, mich begeistern Stoffe, Materialien, mich begeistern Schnittführungen. Ich habe, wenn du dich hier umguckst, guck mal, da ist die Bibliothek und da sind auch noch, ja, und da ist auch noch welches. Okay. Also hier liegen überall Bücher, ja, über Couture drin, über, ja, Mode, über Abendkleider. Weißt du, ich bin da immer hin und her gerissen. Nee. Wie viel Fachwissen muss man haben? Nur manchmal sehe ich auf Webseiten Dinge, wo ich echt, ja, denke,
das
so, da hat zum Beispiel jemand geschrieben, ja, unsere Kleider werden in Deutschland hergestellt und sind deswegen billiger. Und ich denke so, ja, how can this be? Also dann hast du das magische Vieleck gelöst, den Konflikt der deutschen Lohnkosten und Lohnnebenkosten, weil die Transportkosten, das impliziert es ja, also die Transportkosten, die sind ja das Geringste am Kleid. Ja.
Ich glaube, es sollte darüber hinausgehen, dass man jung, dynamisch und ein nettes Gesicht hat und nett Leute ansprechen kann und beraten kann. Ich finde, gerade dieses Thema verlangt meines Erachtens ein bisschen, dass man sich über Stoffe auskennt, dass man nicht zu einem Tüll Organza sagt oder umgedreht, dass man nicht Boohoo-Kleid sagt, sondern Boho oder Bohemian.
Ja, dass und, Boho nicht Vintage ist.
Ja, dass man einfach so ein paar grundlegende Sachen doch auseinanderhalten kann. Ich finde es immer noch nett, wenn man auch einer informierten Braut noch ein paar Insider-Informationen mitgeben kann, die wohl recherchiert sind oder wohl gelernt sind in der Ausbildung. Also auch eine gute Recherche gibt auch eine super Beratung ab. Also
bei mir werden alle Beraterinnen erstmal ausgebildet bezüglich Stoffkunde. Dann müssen die sich durchwühlen durch VIP-Kleider. Also wenn eine Braut kommt und sagt, ich will ein Kleid wie Meghan Markle, dann sollte die Beraterin eine Vorstellung haben, was sie meint. Dann sollte die Beraterin die Schnitte kennen und nicht sagen, Mermaid ist, also jedes blöde Flittchen-Flair hätte ich fast gesagt. Ich möchte das also zurücknehmen. Nein, das schneiden wir jetzt nicht raus. Das ist halt mein persönlicher Plauderton. Also Fit and Flair ist nicht mehr Jungfrau. Ja. Und wenn ich das sehe, manchmal auf Webseiten, was da gezeigt wird, da gibt es schon fließende Grenzen. Aber das sind so die Basics. Oder weißt du, was ich auch interessant fand, Heike? Ich war mal in einem Netzwerk, da hat eine Inhaberin eines Ladens gefragt, online, also da auf einer Kommunikationsplattform, ja, da kam jetzt eine Braut und will von ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen nach den 2 Wochen und was mache ich denn jetzt? Und da habe ich mir gedacht, so, du bist Einzelhändler und hast so wenig Basiswissen über dein Geschäftsmodell, dass eine Braut, die ein Brautkleid kauft im stationären Einzelhandel, keine 2 Wochen Rückgaberecht hat, sollte man wissen, wenn man einen Brautladen führt. Und die hat dann gesagt so, ja, das ist ja jetzt blöd, muss ich das jetzt machen? Habe ich gedacht so, bitte, wirklich, Wirtschaftsprivatrecht, erste Vorlesung, Kaufvertrag, Mängel, Gewährleistung. Also wie kann man sich so wenig auskennen?
Also es gibt ja zumal für uns einige Institutionen, nur mal die Industrie- und Handelskammer zu nennen, Berufsgenossenschaften oder egal, wo man da anfragt. Es gibt sehr seriöse, wo man da was und notfalls
zumindest über Kaufvertragsrecht oder über zumindest die Rahmenbedingungen, dass du, wenn du wirbst, dass es da Einschränkungen gibt, wettbewerbsrechtlicher Natur. Da gibt's also da muss man nicht, man muss kein Jurastudium haben. Wobei, habe ich dir erzählt, dass ich Jura im Nebenfach hatte?
Ja, das hast du mir erzählt. Das hat mich also tief gefreut.
Also ich muss ja jetzt auch mal was beitragen, nachdem also, ich Bekleidung
du hast genug komplett, das muss auch nicht, um Gottes Willen.
Nein. Aber man muss nicht Jura studiert haben, aber ich sollte als Einzelhändler schon wissen, dass ich keine 14 Tage Rückgaberecht habe.
Und das kann man, ich meine, das sind ja diese AGBs, die nach dem Textil- und Einzelhandelsgesetz verfasst. Ich habe mir sowas zum Beispiel von einem Anwalt ausarbeiten lassen für meinen Laden, damit ich weiß, ich habe es ein bisschen vereinfacht, weil diese ganzen Paragraphen, da tut sich manchmal schwer. Ich habe es also in einem verständlichen Wortlaut, aber auf Grundlage dieses Gesetzes mir ausarbeiten lassen und das steht auch bei mir an der Kassentheke, sodass ich dann einfach auch jemanden, der da genauer Auskunft haben will, dass ich das zeigen kann. Also jeder hat die Zeit, dann dieses durchzulesen, sofern er das
möchte. Und da gibt es ganz klare Regeln. Der Käufer, der etwas bei dir kauft, die AGBs werden nur Kaufvertragsbestandteil, wenn der Käufer die Möglichkeit zur Einsichtnahme haben konnte. Sprich, die hängen bei dir aus, und zwar nicht hinterm Vorhang oder auf der Toilette, sondern die sind sichtbar, oder er bekommt sie ausgehändigt. Und wenn das so nicht ist, werden die AGBs nicht Vertragsbestandteil.
Genau.
Punkt.
Genau.
So einfach ist es. Ja. Und das sollte man als Einzelhändler wissen. Also zurück zu der Frage, haben alle Läden das nötige Fachwissen?
Leider nicht.
Und ich sag mal, in den letzten Jahren sind so viele neue Läden aus dem Boden geschossen. Ich würde da jedem, der einen Laden aufmacht, empfehlen, einfach nicht nur sich leiten zu lassen von dem Traum, ein Brautmodengeschäft aufzumachen, sondern sich mit rechtlichen Grundlagen, sich mit Versicherungen auseinanderzusetzen, sich mit Stoffkunde, Materialkunde.
Es gibt auch viele unschöne Sachen, die nicht so spannend sind, aber die braucht es auch dazu. Ne? Die
muss man wissen. Muss dir was gestehen, Heike. Ich fand die Kaufvertragsthemen total spannend.
Okay.
Ja auch das gut, aber ich bügel ja auch gern. Weißt du, so jeder hat so sein Vogel, ne?
Ja, nein, aber es gibt viele Dinge drumherum, auch diese ganzen Sachen, die zur Buchführung so gehören.
Na ja, gut,
das
da
muss
bin ich
man,
raus.
Das muss man schon
ja, gut, man,
können man oder wissen, wem man es überlassen. Ansonsten muss man es jemandem überlassen, der für viel Geld das übernimmt. Aber es umso
klassischer
besser
ist Fall, das nennt man Outsourcing.
Ja,
zum man Beispiel. Man bezahlt jemanden dafür, dass der etwas tut, was man selber entweder nicht kann oder machen will.
Richtig.
Habe ich auch gemacht. Bei mir macht die auch das Outsourcing der Controller.
Ja, es ist auch legitim. Absolut. Ich meine, es ist wichtig, dass es professionell gehandhabt wird, und eine Professionalität erwartet ja die Braut auch, wenn sie in den Laden geht, und das sollten wir da auch bieten.
Aber die Frage, wie erkenne ich das, ob der Laden das Fachwissen hat, das finde ich wiederum schwierig. Weil oft ist es auch gar nicht möglich. Also oft sage ich jetzt mal, ist das Fachwissen in der Beratung, jetzt kommt die Braut und sagt, ich möchte eine A-Linie, jetzt weiß die Verkäuferin Gott sei Dank, was eine A-Linie ist, berät sie, begleitet sie ganz lieb, und wenn jetzt die Beraterin nicht weiß, dass Organza und Tüll und Chiffon etwas Unterschiedliches ist und sagt zu dem Organza-Chiffon, das ja, schön ist es nicht, aber ich sag's mal so, das macht ja für die Braut im Endeffekt nicht so furchtbar viel Unterschied. Mhm. Interessant wird's, wenn die Braut dann fragt, wo ist das Kleid hergestellt, was ist das für ein Material, was ist das ist das ein Naturmaterial, ist das ein Kunststoff? Mich hat mal eine Braut gefragt, wie ist der ausgerüstet? Da habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt raus. Da muss ich meine Kollegin Heike fragen. Also bei Stoffausrüstung bin ich. Also das geht dann schon in die Tiefe, aber der Werkstoffkunde.
Ja.
Das kann man auch nicht wissen.
Nein, und eine Warenausrüstung siehst du nicht unbedingt immer dem Kleid an. Ich meine, klar, es gibt Kleider, die sind antistatisch ausgerüstet. Es gibt Kleider, da merkst du es, wenn die so im Winter so schön an dir hochkrabbeln und knistern und du dann, wenn du irgendwas anfasst, einen kleinen Schlag kriegst.
Ja, wenn die so, aber, wenn die so trocken ist, die Luft.
Ja, das kann manchmal auch einfach an der Heizung liegen. Das heißt nicht,
weißt
dass
du,
das Kleid
da
so schlecht ist.
Ich habe ein Kleid, ein ganz tolles, da ist so ein Seidenchiffon drauf. Und der rutscht manchmal so hoch und klebt dann.
Ja.
Und habe ich dir bei dem Hersteller angefragt, und der gab mir dann den Tipp, ein kleines Läppchen mit ein bisschen Weichspüler, nur ganz nebelfeucht, ganz und dann von innen ein bisschen reintupfen, und dann entlädst du das Kleid nämlich.
Ja, genau.
Und das fand ich dann ganz hilfreich. Der Tipp funktioniert auch gut, seither klebt das Kleid bei uns nicht mehr.
Ja.
So, also woran erkenne ich, ob ein Laden das Fachwissen hat? Der einzige Punkt, der mir einfällt, ist Zeit, Langjährigkeit, Erfahrung.
Ja, ja.
Aber Heike, auf der anderen Seite, man kann auch Sachen 20 Jahre lang falsch machen.
Auch das ist möglich.
Also das ist, glaube ich, nur ein Indiz.
Das ist auch ein bisschen. Ne?
Das ist nur ein Indiz, genauso wie jemand, der Medizin studiert hat, nicht zwingend ein guter Arzt ist. Es erhöht nur die Wahrscheinlichkeit.
Das ist davon schon was gehört.
So sieht aus. Ne? Oder vielleicht ist auch ein Quacksalber, weiß man auch nicht so genau. Aber der einzige Faktor, der mir einfällt, ist wirklich Erfahrung. Oder wie lang bin ich am Markt?
Ja.
Auf der anderen Seite, weißt du, es kann jemand einen Laden aufmachen, hat eine Schneiderausbildung gemacht oder macht ein Label wie die Sina oder die Kerstin, weißt du, die jeder von uns hat irgendwann mal angefangen.
Mhm. Klar, man entwickelt sich ja weiter und Gott sei Dank, die Leute, die es seriös betreiben, die sind ja auch daran interessiert, Wissen anzuhäufen.
Und dann sind wir bei dem Punkt, ich glaube nicht, also Erfahrung ist natürlich ein Punkt, der überaus erstrebenswert ist, aber ich glaube, Seriosität ist es vor allen Dingen. Möchte jemand gute Arbeit machen? Richtig. Und wenn der dann A mit B verwechselt, finde ich das verzeihlich. Wenn der allerdings, das ist mir lieber, weißt du, wenn jemand seriös ist und ist da nicht so ganz trennscharf im Fachwissen, als jemand, der das schnelle Geld wittert und kennt sich hervorragend aus. Das
stimmt.
Bei dem Punkt. Dann haben wir noch eine Frage, woran erkenne ich, ob ein Laden seriös ist? Da habe ich schon mal eine Folge dazu gemacht, wie wähle ich den richtigen, wie finde ich den richtigen Brautladen. Ich persönlich finde, man merkt es an der Webseite, wenn auf der Webseite, wenn jemand nur hübsche Fotos auf der Webseite hat und hat seine Labels nicht dran. Das finde ich dann, das ist schon für mich immer ein Indiz. Was hat er zu verbergen? Will der, dass der Wettbewerb nicht weiß, was der für Labels hat, damit er kein Label-Crapping betreiben kann? Oder will der nicht, dass die Braut weiß, das Kleid ist von Hersteller XYZ und dann könnte ich auch gucken, wer hat es sonst noch im Umkreis. Aber ich finde es einfach schwierig. Ich sage immer den gleichen Spruch, wer Transparenz scheut, tut dies aus gutem Grund.
Ja.
Also wenn jemand nur hübsche Bilder, aber keine Labels auf der Website hat, finde ich schwierig.
Ja.
Dann Impressum-Datenschutz sollte natürlich unbedingt sein, wobei das haben mittlerweile sogar die Unseriösen, hat sich rumgesprochen, dass man da verpflichtet ist. Dann finde ich beim Erstkontakt, wenn du wo anrufst, wir kommen immer wieder an den Punkt vorbei, Vorgespräch mit der Braut, wenn du wo anrufst und machst einen Termin und die fragen dich nicht, wann ist die Hochzeit, Klammer Lieferzeit, was trägst du für eine Größe, Klammer habe ich Samples da, die dir passen, was hast du für eine Vorstellung, Klammer habe ich das denn im Sortiment, was du dir wünschst, kann ich deine Wünsche abbilden, Klammer, wie ist dein Budgetwunsch, Klammer auf, habe ich das im Sortiment, diese Price Range, Klammer zu, wer das nicht fragt. Der hat entweder 5000 Kleider am Start, mit denen er das alles abbilden kann, was ich eher für unwahrscheinlich halte. Oder er interessiert sich nicht für deine Wünsche als Kunden und sagt, komm erst mal, dann werde ich dir schon werde ich dich schon zu überzeugen wissen.
Was ich auch ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, was immer mir Kunden sagen, wenn wir dann miteinander ins Gespräch kommen, die dann einfach so dann entspannt werden, ich merke das immer und sich freuen, dass sie da sind. Ich finde es sehr einen schlechten Stil, wenn ein Geschäft versucht, um jeden Preis die Braut einzufangen, zu sagen, wenn du dich heute entscheidest, kriegst du, 10 oder 15%, also wirklich abstruse Dinge, um die Leute zu kapern und zu ködern. Ja. Das finde ich eine ganz, ganz schlechte Sache, weil dann riskierst du, dass die Braut vielleicht nicht unbedingt mit ihrer Entscheidung zufrieden ist und dann geht ein Prozess los, den möchte ich bei mir nicht haben. Also sowas.
Ich mag es auch nicht, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ja,
aber weißt du, Heike, es hat jeder die Möglichkeit, seine Geschäftspolitik selber zu gestalten. Ich finde es auch nicht schön, weil ganz einfach, weißt du, ich bin auf dem altmodischen Trick, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
Richtig.
Ich will nicht, dass ich in einen Laden gehe und dort unter Druck gesetzt werde. Ich will mich in Ruhe entscheiden können, ob ich das gleich mache oder später. Und ich will ordentlich behandelt werden.
Ja.
Und ich will, wenn ich viel Geld in einem Laden habe, auch eine gescheite Beratung haben.
Und dann finde ich es auch ganz wichtig, ob du zuhören kannst und willst, was die Braut möchte.
Mhm.
Ich habe immer wieder bekomme ich Infos, dass die Braut sagt, ich war da und da und ich habe gesagt, ich möchte so und so etwas und die zeigt mir was komplett anderes und permanent das und wo ich gesagt habe, ja, vielleicht hat die das, was du suchst, gar nicht und versucht dir das schmackhaft zu machen, was sie hat.
Oder aber sie weiß besser, was gut ist für dich.
Das ist auch,
ja gut, auf der anderen Seite weißt du, wenn eine Braut kommt und hat eine Statur, wo du sagst, Mensch, uiuiui, also da ist das, aber dann muss man mit der Braut sprechen.
Genau,
dann muss man sagen, vielleicht ist das nicht so empfehlenswert für dich oder man sagt, ich probiere es mal.
Genau.
Muss man gucken, ob das jetzt so was tut für dich.
Ja.
Aber ich kriege das auch, da frage ich mich, weißt du, das ist immer so, da frage frage ich mich immer, was treibt ihr da draußen? Ja. Da kommt eine Braut und erzählt mir, ja, ich wollte kein Prinzessinnenkleid und die hat eine um das andere Prinzessinnenkleid angebracht. Ja. Das sage ich mir so, was passiert denn da? Ich meine, sagt die, das, was du sagst, ist mir scheißegal, ich bringe was anderes, ja, weil wenn ich es nicht habe, dann dafür führe ich ja ein Vorgespräch.
Genau.
Weil wenn die Braut sagt, ich will kein Prinzessinnenkleid und ich habe nur Prinzessinnenkleid, dann ist die bei mir nicht richtig aufgehoben. Ja. Dann muss ich der sagen, wir sind nicht der richtige Laden für sie.
Und selbst das kann ein gutes Gespräch werden, wenn du sagst, oh ja, ich kann das verstehen, das und das und wie du feierst und bla bla bla. Aber leider, diese Art von Kleid führe ich nicht. Mhm. Dann zeige ich auch eine Kompetenz, indem ich sage, okay, ich höre dir zu, was du sagst, ich nehme das ernst, aber leider mein Angebot gibt es nicht her.
Ja.
Und dann noch vielleicht sagen, ich habe eine nette Kollegin und da findest
Geh
du das.
Geh dahin, die machen gute Arbeit. Die haben
gutes Networking.
Ja, das finde ich dann wieder gut. Prinzessin bist du besser ausgerüstet als ich. Oder Modern Princess.
Ja, genau.
Also jetzt und da sage ich, dann gehst du zur Hilde Weiß, Braut und Festtagsmund, davon würde ich sagen, steht eben in Shownotes und gehst zur Heike und die haben etwas, was ich nicht habe.
Ja.
So, und die machen gute Arbeit, die haben ein vernünftiges Preisniveau oder eben dann gibt es noch andere Kollegen. Ich weiß ja, die guten Kollegen, was die haben, alle so im Dings. Deswegen unterhält man sich miteinander, deswegen networken. Und dann sage ich, geh da hin, bist du gut aufgehoben, besser als bei mir, weil das und das habe ich.
Und das zeugt auch von einer ehrenwerten Arbeitsweise und von der Kompetenz.
Du, das mache ich auch nicht sagen. Das habe ich, es hat mich ganz nett gehabt. Letztens hatte eine Braut, die hat bei mir angerufen und suchte etwas Bestimmtes und ich konnte sie beraten, aber ich konnte sie nicht beraten im Sinne von komm zu mir, sondern ich habe gesagt, bin ich nicht der richtige Laden, aber guck mal da und dann machst du so und hab eine Viertelstunde ihr ein paar Tipps gegeben und die war dann hinterher, war die völlig baff und hat gesagt danke, das hat mir jetzt echt weitergeholfen, weil ich war ein bisschen planlos oder ich wusste nicht, wo ansetzen und jetzt weiß ich ganz genau, welche Schritte ich durchlaufen muss. Und weißt du, was sie gemacht hat?
Ja.
Sie hat mir eine ganz liebe Bewertung geschrieben.
Das finde ich auch toll. Das ist das, was in der Richtung auch wieder Feedback bekommen.
Weil die war ja jetzt nicht bei uns, hat nicht zwei Stunden das Full-Service-Paket bekommen, sondern die hat mich angerufen, hatte eine Frage, hat auf diese Frage eine vernünftige Antwort bekommen, nicht nach dem Motto, haben wir nicht ich würde jetzt das und das tun und dann kannst du den und den anrufen und ich hatte gerade Zeit und hatte und die war auch unheimlich nett. Also es kommt natürlich auch drauf an, wie rufst du in den Wald rein.
Ja?
Und die war unheimlich nett, die hat nicht gesagt so und so und wie schnipp, schnapp, schnupp, sondern die war einfach sympathisch und habe ich gesagt, komm, weißt du, das ist so, was würde ich tun, wenn mich eine Freundin anruft? Da würde ich auch sagen, komm, das gehst du mal so an, machst den, guckst da, recherchierst hier, rufst den an, machst das und da findest du das. Aha, okay. Und wie war dann? Das hat mich doch ganz arg gefreut, dass die das auch gewertschätzt hat, ohne dass ich gesagt habe, bitte, jetzt habe ich dich eine Viertelstunde beraten, jetzt schreib mir die Bewertung.
Ja. Nein,
das war
es für sich aus. Ja. Klar müssen wir alle, um auch weiter existieren zu können, einen Umsatz machen. Das heißt, wir müssen natürlich Geld einnehmen, klar.
Ja, wir sind Wirtschaftsunternehmen und keine gemeinnützige Vereine.
Aber trotzdem finde ich, einfach dieses Ehrenhafte immer, wir uns ja auch schon oft unterhalten haben, einfach auch abzuwägen, wann muss man einfach auch mal sagen, hey, das habe ich jetzt nicht oder das geht nicht oder wie auch immer, eine ehrliche Antwort zu geben, eine nette Begründung und dann verstehen die Leute das auch. Das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Sache.
Ich finde es auch. Ja. Weil weißt du, Heike, selbst wenn diese Braut nicht zu mir kommt und bei mir keinen Umsatz macht, erstens, werde ich meinen eigenen Prinzipien gerecht.
Ja.
Wie gesagt, ich behandle andere so, wie ich das gerne möchte, mir wünsche. Und das Zweite, ja, jetzt sind wir auch nicht heilig, natürlich müssen wir Geld einnehmen. Aber deswegen der zweite Gedanke, diese Braut wird sich bei mir gut aufgehoben gefühlt haben. Und wenn ihre Schwester, Nichte, Cousine, Freundin heiratet, wird sie sagen, Mensch, ich war da zwar nicht, aber bin im Vorfeld gut beraten worden, lass uns da doch hingehen.
Genau.
Hat natürlich auch einen PR-Aspekt, gar keine Frage.
Und es ist doch schrecklich, wenn du die jetzt, sag ich mal, um jeden Preis zu dir in den Laden holst, obwohl du von vornherein weißt, dass du ihr nicht weiterhelfen kannst.
Das ist
doch keine gute Beratung.
Nein, und weißt du was, Heike? Ich sag immer, das macht keinen Spaß. Einer Braut ein Kleid aufzuschwätzen, mhm, macht keinen Spaß.
Nein, absolut.
Aber wir wollen doch Spaß beim Arbeiten haben. Deswegen, das ist ein Grund, warum ich es nicht mache. Und der zweite Grund ist, du hast da nicht viel davon, weil das ist Umsatz, der ist so, weißt du, der ist so angeschmuddelt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die Braut kommt dann wieder und sagt,
ich habe es mal bei dir gekauft, aber.
Nein, oder die kommt zu dir nicht und sagt, ich will das Kleid zurückgeben. Ja. Ich habe mich da unter Druck gesetzt gefühlt, genau, und gar nicht gut. Das heißt, du hast damit, du hast auch das Risiko, einfach hinterher Aufräumarbeiten, genau, leisten zu müssen, genau, oder musst, hast einen Konflikt, hast irgendwelche schwierigen Gespräche, hm, und das macht keinen Spaß, wirklich, ja, nicht.
Nee, sehe ich genauso, mache ich auch nicht.
Ich meine, auch das, die Seriösen haben manchmal leisten, schwierige Gespräche, weil wir arbeiten mit Menschen und da sind auch Menschen, hm, dabei, die schwierig sind, aber die langen mir eigentlich, mehr brauche ich nicht.
Genau, man muss sich die Probleme nicht ins Haus holen, ne, indem man so einen Murks macht.
Okay, also jetzt haben wir trefflich und lang darüber geplaudert, woran, mhm, erkenne ich, ob ein Laden seriös ist. Eins finde ich auch noch spannend. Jetzt gehe ich nicht in andere Brautläden. Also, mhm, zu dir komme ich mal oder besuche mal Corinna oder Anna oder so. Aber das sind ja jetzt vertraute ja, Ladengeschäfte. Ja. Ja, jetzt, ich gehe nicht einfach irgendwo in einen Brautladen und sage, wie machen die das? Ja? Mhm. Aber ich finde, einen Faktor, wo du es auch siehst, ist an jedem Kleid ein Preisschild dran, wo du Transparenz hast, was das kostet.
Ja, so. Weißt du, warum ich gerade lachen muss? Weil ich auch mal von der Braut gehört habe, dass man da teilweise die Etiketten geschwind abmacht, mhm, und dann irgendeinen anderen Preis, weil die, mhm, jetzt sagt, ich würde 2.000 oder 3.000 Euro ausgeben, mhm, dass man da geschwind mal den Preis abmacht. Das finde ich kriminell. Also das finde ich, das darf man. Also ganz ehrlich,
also zumindest hochgradig.
Oh, das ist fragwürdig. Das ist sehr fragwürdig.
Heike, ich hatte mal eine Braut, ja, noch eine, und die war bei mir und hatte ein unfassbares Budget. Also die war in London, die Braut hat mich aus London angerufen, hat, mhm, gesagt, ich habe gesehen, sie haben Label XYZ, ich, ja, suche das und das Kleid. War eine interessante Story.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, so, ich habe das Kleid nicht, weil das ist aus der Atelier so und so Kollektion, mhm, und das sind Kleider, die sind Handarbeit, mhm, Couture oder gehen in Richtung Couture oder das, ja, was ich, ja, als Couture empfinde, mhm, und das sind Preise, die kannst du in Stuttgart nicht einfach so aufrufen, mhm, so. Und dann habe ich die Braut beraten, habe gesagt, okay, dann warst du da und da im Flagship Store und so weiter. Und dann erzählt mir, da habe ich gedacht, ich falle um. Dann erzählt mir die Braut, also es war im Januar, ich weiß es noch genau, 7 Jahre her, glaube ich. Dann erzählt mir die Braut, dass sie in dem Laden war und das Kleid wäre im Juni geliefert worden. Und sie hat im August die Hochzeit. Und damit das Kleid im Juni schneller geliefert wird und nach Deutschland statt nach England, mhm, hätte die, halte ich fest, 3.000 Pfund zahlen müssen.
Hä? Das darf nicht so wahr sein.
Doch. Oder die Braut hat mich angeschwindelt, aber hat sie kein Motiv. Die hat mir gesagt, das hat sie ziemlich geärgert, ja, weil sie sagte, 3.000 Pfund dafür, dass das Kleid 4 Wochen früher fertig ist, ja, und statt nach England, nach Deutschland geliefert wird, das ist unseriös.
Unseriös, ja. Also so viel
so, ist das ist, war ein großer Name, egal. Ja. Und das war ganz süß. Und dann sagte die, ach, weißt du, ich glaube, ich würde gern zu dir kommen. Mhm. So. Und ich war so. Hab, ja, gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt die Braut, die bei Schnick, Schnack, Schnuck war und 3.000 Pfund. Sie hat gesagt, es wäre nicht, dass ich das nicht ausgeben könnte. Also die war, ja, jetzt unheimlich liebenswürdig. Ja, ja, die war nicht, ja, so nach dem Motto, was da kostet die
Welt. Ja, ja, ja.
Sondern die hat gesagt, mich hat einfach der Gedanke geärgert, weil ich das als, ja, unangemessen,
ja, das fühlt man sich über den Tisch gezogen.
Und dann kam die bei mir und ich weiß noch, es war Ostersamstag. Und ich war so aufgeregt, weil ich, ja, gedacht habe, oh Gott, jetzt kommt da die Braut. Und dann hat die mir doch erzählt, die Eltern haben irgendwo haben ein Schlösschen. Und das war, also ganz offensichtlich, mhm, war da ein
bisschen was auf dem Konto.
Ja, Vermögen vorhanden, würde ich es nennen. Und sie kam mit ihrem Vater.
Mhm.
Dann, ja, habe ich den Namen gegoogelt. Habe auch rausgefunden, wer es ist.
Okay.
Und ich war ein bisschen aufgeregt, weil, ja, ich gedacht habe, oh Gott, auf der anderen Seite war es auch positiv. Da kommt, ja, jemand, die kommt zu mir, der eigentlich, ja, alle Chancen hat. Ja?
Genau.
So.
Genau,
und dann war die bei mir und hat also Kleider probiert. War eine ganz, ganz bescheidene, liebenswürdige Person, weil du denkst immer, Leute, die da wirklich vermögend sind, die sind bestimmt, keine Ahnung, irgendwie. Ja, wir haben alle unsere Vorteile und ich hatte das auch so. Und dann waren die so nett. Und auch der Vater war ganz, ganz liebenswürdig. Und du denkst, wenn du jemand auf Wikipedia findest und da fünf Fotos sind, dann ist das huiuiui. Und das waren ganz nette Leute. Und dann hat sie sich für ein Kleid bei mir entschieden. Auch ein sehr, sehr schönes Kleid mit einem wundervollen Schleier. Und das Kleid hat 1700 Euro gekostet. Und dann sagte der Vater zu mir, das war sehr nett, der sagte, sie haben einen sehr leckeren Sekt, einen exzellenten Kaffee und räsonable Preise. Das war das einzige Mal, dass ich das Wort räsonabel in freier Wildbahn angetroffen habe. Und da sagte dann, da war meine Beraterin dabei, meine Kollegin, weil ich habe gesagt, da mache ich keine Experimente. Ja. Und die sagte dann hinten im Hinterbereich zu mir, lass uns das Label austauschen. Da bist du schon versucht, wenn du denkst, weißt du, die Leute haben Geld und das ist denen egal. Und dann habe ich bekenne mich, ich war einen Moment verführt, weil ich gedacht habe, der ist eh egal, was das kostet. Ja. Und das sind, weißt du, und du denkst, bei reichen Leuten ist es so, die sind zufriedener, wenn Dinge teuer sind, weil sie glauben, dass sie dann was Besseres haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, du hast recht, es ist ihr egal, was es kostet und trotzdem mache ich das nicht. Ja. Und, aber ich gebe zu, der Moment der Versuchung war da, habe ich aber nicht gemacht. Und was ganz reizend war, ist, die hat uns dann zur Vorabendfeier von ihrer Hochzeit eingeladen, hat das Hotel für uns übernommen und hat uns auch zur kirchlichen Trauung nebst Sektempfang eingeladen.
Super, schön. Mhm. Das war es wert, fand ich.
Du, und er hat uns ganz, ganz liebenswürdig behandelt und auch der Vater. Und ich habe mich dann hinterher ein bisschen geniert, habe gedacht, oh, und du blöde Kuh hast Vorteile gehabt und gedacht, reiche Leute sind immer hochnäsig. Und das war eine ganz warmherzige, liebenswürdige Vorabendparty. Da war der ganze Ort eingeladen und das hat Spaß gemacht. Und ich war da mit meiner kleinen Tochter, die war damals noch klein. Und das war einfach so. Wir haben uns auch herzlich aufgenommen, weißt du? Und dann habe ich gedacht, also Vorteile wegpacken, war eine gute Sache.
Ehrlich wert am längsten, ganz uraltes Sprichwort.
Wahrscheinlich hast du recht, Heike. Damit hätten wir auch das erschöpfend geklärt und dann hören wir uns bald wieder, Heike, ne? Und auch alle anderen, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Best. Danke, dass du da warst.
Es war mir ein Vergnügen.